Liebe Hörerinnen und Hörer, heute gibt es zum zweiten Mal eine besondere Podcast-Folge. Der Gesundheitspodcast live auf der Bühne. Die Hörerinnen und Hörer von Ihnen, die schon jetzt länger dabei sind, erinnern sich vielleicht an unser Podcast-Spezial aus dem vergangenen Jahr. Es hieß mit Hirn und Herz. Es hat die FAZ gemeinsam mit der Hertie-Stiftung veranstaltet. In der Reihe mit Hirn und Herz haben wir uns in 6 Folgen verschiedenen spannenden Bereichen der Hirnforschung gewidmet. Ich durfte in diesen Folgen mit unterschiedlichen Experten aus dem Hertie Network of Excellence in Clinical Neuroscience sprechen. Mit dem Programm hat die Hertie-Stiftung ein Netzwerk zur nachhaltigen Förderung der besten deutschen Standorte auf dem Gebiet der klinischen Neurowissenschaften gegründet. Ja, und weil viele ganz begeistert waren von dieser Reise durch das Hirn sozusagen in 6 Folgen, gab es hier in Frankfurt jetzt vor kurzem 2 Live-Veranstaltungen im Literaturhaus. Die beiden Gespräche fanden wir so interessant, dass wir sie Ihnen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, nicht vorenthalten wollen. Vor 2 Wochen haben Sie an dieser Stelle die Folge mit Herrn Professor Wolfgang Wieck aus Heidelberg über das Thema Hirntumore gehört. Und heute hören Sie mein Live-Gespräch mit Frau Professorin Anja Schneider über Alterspsychiatrie und Demenz. Frau Professorin Schneider ist Direktorin der Klinik für neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie am Universitätsklinikum in Bonn. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören dieses Live-Podcasts. Als ich mich angefangen habe, diesem Thema zu widmen, Sie haben es eben auch schon gesagt, es ist ein ambivalentes Thema mit dem Altern, bin ich auf ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe gestoßen. Und wie kann man so einen Abend im Frankfurter Literaturhaus besser beginnen als mit einem solchen Gedicht? Und das heißt auch das Alter. Das Alter ist ein höflich Mann. Einmal übers anderes klopft er an. Aber nun sagt niemand herein. Und vor der Tür will er nicht sein. Da klingt er auf, tritt ein so schnell. Und nun heißt's, er sei ein grober Gesell. Warum hat mich das direkt angesprochen bei der Vorbereitung? Weil ich glaube, es zeigt auf eine ganz spannende Weise unser Verhältnis zum Altern. Wir wissen alle, wir müssen älter werden. Das passiert eigentlich jeden Tag. Und das Alter kann oder bringt meist ein paar Gebrechen und Veränderungen mit. Aber so richtig will man eigentlich nicht wahrhaben, dass es einen selbst auch betrifft. Im Gegensatz zu Goethe haben wir den großen Vorteil, dass wir heute eine moderne Medizin haben und ganz, ganz viel Wissen über das Alter, was uns mit ein bisschen Glück hilft, einigermaßen gesund ein hohes Lebensalter zu erreichen. Aber es gibt eben auch die andere Sache, die wir nicht ausblenden können. Und man denkt bei Gebrechen im Alter ganz oft, oder mir geht es erstmal so an, nicht mehr so gut hören, nicht mehr so gut sehen, vielleicht ein bisschen schrumpfen oder nicht mehr so hoch springen können. Aber es gibt auch die seelischen Belastungen, die heute im Mittelpunkt stehen sollen. Ganz speziell die Erkrankung Demenz, aber eben auch die Alterspsychiatrie. Was ist das eigentlich? Und meine Gesprächspartnerin, Professorin Anja Schneider, wurde eben schon ausführlich vorgestellt. Ich freue mich sehr, dass Sie aus Bonn heute hierher gekommen sind. Wir haben uns schon unterhalten. Die Bahn war pünktlich und schnell, sodass wir jetzt hier einen schönen Abend verbringen können. Ich möchte eigentlich genau mit dieser Frage starten, weil auch die habe ich mir gestellt, als ich das Thema gesehen habe. Alterspsychiatrie. Also wir kennen die Kindermedizin in der Medizin, wir kennen noch die Geriatrie aus dem internistischen Bereich, aber wir kennen jetzt keine Altersdermatologie oder Altersorthopädie, könnte ja auch naheliegen. Warum gibt es die Alterspsychiatrie? Warum brauchen wir genau das?
Gut, in der Alterspsychiatrie ist es eben so, dass natürlich all die psychiatrischen Erkrankungen der gesamten Lebensspanne behandelt werden. Die hören ja nicht auf, nur weil man älter wird. Aber es ist halt schon so, dass bei älteren Patienten die Erkrankungen sich nochmal ein bisschen ändern. Zum Beispiel jemand mit einer affektiven Erkrankung, mit einer Depression. Wenn der jung ist, dann hat er ganz andere Ressourcen. Wenn man alt ist, Sie haben das vorher angesprochen, dann kann man nicht mehr so gut springen, nicht mehr so gut hören. Dadurch werden auch die sozialen Kontakte weniger. Ich kann nicht mehr irgendwo hingelangen. Ich kann nicht irgendwie angenehme Tätigkeiten aufnehmen. Ich treffe vielleicht auch Freunde nicht mehr, die versterben oder sind auch gebrechlich. Das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung, um wieder gesund zu werden, als wenn man jetzt irgendwie Anfang 20 ist und Familie hat. Das ist das eine. Also es ist ein anderes ein anderes, also ein anderes soziales Umfeld und andere Ressourcen, die man irgendwie auch mitbringt. Viele bereiten sich dann auch darauf vor, dass sie die Selbstständigkeit vielleicht verlieren, dass sie möglicherweise pflegebedürftig werden, dass man irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie man das früher getan hat. Rente spielt eine große Rolle. Dann bricht der Beruf weg, damit auch soziale Kontakte. Da muss man auch psychotherapeutisch natürlich anders mitarbeiten. Und das Zweite ist, Sie hatten ja schon die Geriatrie angesprochen. Da geht es ja im Prinzip auch um internistische und neurologische Erkrankungen, die aber im Alter anders behandelt werden, unter anderem weil Medikamente irgendwie anders dosiert werden oder weil die Patienten viele verschiedene Medikamente bekommen, die unterschiedliche Nebenwirkungen machen. Die Medikamente werden auch anders verstoffwechselt, vielleicht weil die Nierenfunktion eingeschränkt ist oder die Leber nicht mehr so mitmacht. Da muss man anders eindosieren, muss vielleicht auch eine andere Enddosis wählen oder überhaupt ganz andere Medikamente. Viele haben vielleicht eine Parkinson-Erkrankung, dann darf ich bestimmte Medikamente nicht geben, die ich sonst irgendwie gebe, wenn jemand psychotische Symptome hat. Und wir haben ja eine immer älter werdende Gesellschaft und deswegen gibt es natürlich auch Spezialisierungen darauf, weil die Alterspsychiatrie natürlich einen wichtigen Raum einnimmt in der gesamten Psychiatrie.
Aber es ist ein relativ junges Fach, oder? Also es gibt noch nicht ganz so viele Alterspsychiatrien in Deutschland. Sie sind eine der führenden. Sehen Sie da einen wachsenden Markt oder bekommen Sie mit, dass viele Psychiatrien eben sagen, sie setzen genau diese Stationen jetzt auch ein?
Also ich würde mal sagen, jedes große psychiatrische Haus hat natürlich alterspsychiatrische Abteilungen. Wir sind allerdings in der Tat die einzige universitäre, ganz selbstständige eigene Klinik für Alterspsychiatrie. Im Moment auch noch interdisziplinär mit einem neurologischen Kontrapart, weil natürlich eins von unseren Schwerpunkten sind natürlich auch Demenzerkrankungen. Und die kann man natürlich sehr schön von der neurologischen und auch der psychiatrischen Seite aus bespielen. Und ich hatte vorher schon den Parkinson angesprochen. Da gibt es ja häufig auch so Medikamentennebenwirkungen, dass man psychotische Symptome bekommen kann oder es gibt eine Erkrankung, wo man halluziniert. Da sind wir dann als Psychiater auch wieder gut, um das zu behandeln und umgekehrt haben wir zum Beispiel Patienten, die haben dann eine Parkinson-Erkrankung zu einem dazu, dann sind die neurologisch gut aufgehoben und deswegen hatte man in Bonn eben vor ein paar Jahren diese interdisziplinäre Klinik gegründet und uns jetzt eben als die einzige universitäre Klinik mit Schwerpunkt Alterspsychiatrie und natürlich eben auch Demenzerkrankungen.
Ja. Sie sind die Fachfrau, ich will da gar nicht widersprechen, aber mein Eindruck von Psychiatrien, die ich mal auch beruflich einfach Kontakt hatte, dass da nicht immer unbedingt überall ein Alterspsychiatrie-Experte sitzt, aber...
Das ist vielleicht auch eine Größenfrage, weil wenn ich natürlich nur zwei Stationen habe, dann kann ich vielleicht nicht eine alterspsychiatrische Station davon abgrenzen.
Was würden Sie, jetzt haben Sie schon gesagt, das Thema Depression zum Beispiel angesprochen. Was mich nochmal interessieren würde, wie sozusagen bekommen Sie denn die Patienten zugewiesen? Ist das tatsächlich eine Altersfrage? Also jeder ab 60 mit einer Depression wird zu Ihnen überwiesen in Bonn? Oder ist es die Kombination aus Erkrankungen, die Sie gerade angesprochen haben? Wann werde ich Patient bei Ihnen?
Okay, also bei uns speziell ist die Altersgrenze jetzt 65 eigentlich. Es gibt aber auch Alterspsychiatrien, die sagen, ab 60 geht das schon los oder ab 55. Bei uns sind es jetzt die 65. Und jeder mit einer Verdacht auf eine demenzielle Erkrankung. Da würden wir auch jemanden mit 30 dann bei uns sehen.
Okay, weil das immer noch als eine Alterserkrankung in dem Fall gilt.
Ja, weil es unser Schwerpunkt ist. Also okay. Das hat wir sind halt bei uns, wir haben die Gedächtnisambulanz an der Universitätsklinik in Bonn und da kommen alle Patienten mit Verdacht auf neurodegenerative Demenzerkrankungen zu uns und werden abgeklärt.
Bevor wir zu dem Schwerpunkt Demenz kommen, würde ich doch gerne noch so ein bisschen mehr erfahren über Ihre Arbeit in dieser Alterspsychiatrie. Sie haben eben schon die Depression angesprochen, das ist ja bei uns mittlerweile eine Volkserkrankung. Erzählen Sie doch noch mal so ein bisschen aus dem Alltag. Was ist ganz konkret der Unterschied, wenn ich jetzt als 65-jährige Frau oder Mann bei Ihnen mit einer Depression komme, zu einer Behandlung von einem 45-Jährigen oder vielleicht auch 50-Jährigen? Was machen Sie anders? Was muss zum Beispiel in dem Thema Psychotherapie anders besprochen werden?
Das sind ja schon mal ganz andere. Also einmal ist es ja so, bei uns sind ja die Patienten zusammen, die machen ja auch zusammen Gruppen. Es gibt ja Gruppentherapie bei Depressionen und da bietet sich das eigentlich an, wenn die Leute aus einer ähnlichen Lebenssituation kommen. Was ich vorher meinte, und der 45-Jährige ist in einer ganz anderen Lebenssituation als der 80-Jährige beispielsweise. Und Patienten sollen ja auch in so einer Gruppentherapie aus ihrem eigenen Erleben schildern. Und ich glaube, dann profitieren die ja auch von ihren eigenen oder unterschiedlichen Erfahrungen mehr, wenn sie in einer ähnlichen Lebenssituation sind. Und Themen, wie ich auch vorher schon sagte, die halt häufig sind, das Haus muss aufgelöst werden, man kann da nicht mehr alleine wohnen, man muss da ausziehen. Das ist ja natürlich ein Riesenschritt. Mhm. Ja, es geht vielleicht ins Heim oder man zieht um zu den Kindern.
Ist dann auch Altersdepression tatsächlich nochmal eine andere Erkrankung als die Depression? Unterscheiden Sie da?
Nee, also die Altersdepression macht sich auch ein bisschen anders bemerkbar häufig. Also die Patienten gehen ja zum Hausarzt in der Regel. Also der Hausarzt wäre ja auch derjenige, der die Depression häufig dann irgendwie erkennen muss und dann zum Facharzt weiterverweist. Und es ist schon so, dass bei den Alterspatienten eher so körperliche Beschwerden im Vordergrund stehen. Vielleicht auch gar nicht mal so unbedingt diese Traurigkeit, die man sonst mit der Depression irgendwie als erstes Symptom verbindet, sondern vielfach sind das Patienten, die klagen über Kopfschmerzen, über Rückenschmerzen, über Verdauungsprobleme, über Schwindel. Also das ist schon ein bisschen anders bei den Patienten. Und häufig ist es dann halt auch so, dass die Depression im Alter übersehen wird oder dass man denkt, das gehört dazu. Es gibt Studien, die sagen, 50% der Patienten in Altenheimen sind depressiv. Weiß man gar nicht, wie viele irgendwie behandelt werden. Ne? Also das weiß man sehr sicher, dass Depressionen im Alter eben weniger behandelt werden. Und ganz besonders deutlich ist das bei Psychotherapien. Die werden ab 60 und aufwärts deutlich seltener in Anspruch genommen, über 75 schon fast gar nicht mehr, obwohl die wirklich gut helfen. Und es ist auch schwer, das höre ich immer wieder von den Patienten, schwer einen Psychotherapeuten zu finden, der so alte Patienten auch annimmt. So, das ist der eine Aspekt von anders. Und der andere, der berührt dann wieder das Thema Demenz. Häufig sind diese depressiven Symptome, die ältere Patienten so zeigen, die können auch mal irgendwie ein Frühsymptom von einer Demenzerkrankung sein. Die sind dann gar nicht so eine klassische Depression, wie man sie im jüngeren Alter kennt, sondern wenn jemand so das soziale Interesse verliert, ne, sich sozial zurückzieht, nicht mehr in großen Runden irgendwie mitsprechen möchte, keinen Antrieb mehr hat, viel schläft den ganzen Tag, Hobbys aufgibt, weil die eigentlich gar nicht mehr funktionieren, weil der Patient denen gar nicht mehr kognitiv gewachsen ist. Ne? Das kann dann halt auch mal so eine Depression als Frühsymptom einer sich anbahnenden Demenzerkrankung sein. Und ja gut, die würden wir natürlich auch anders behandeln. Da würden wir dann auch gucken, steckt da eine Demenz dahinter? Und dann würden wir anfangen, auch die Demenz zu behandeln und versuchen halt auch diese Depression anzugehen, wobei die häufig dann auch schlechter ansprechen auf die antidepressive Therapie, weil die halt einfach auf dem Boden von degenerierenden Kerngebieten entstehen, die zum Beispiel Serotonin herstellen. Und dann ist es einfach, dass die Nervenzellen nicht mehr funktionieren und das so eine richtige organische Depression ist.
Wir haben ja gehört, wir wollen was Praktisches mitnehmen. Das heißt, so das Erste, was ich da raushöre, ist, wenn der Hausarzt eigentlich nichts findet, es aber dem Patienten nicht gut geht, sei es die Eltern, sei es der Partner, dranbleiben und auch mal an sowas denken, einfach mal ansprechen.
Ja, unbedingt.
Ja. Im Moment jetzt im Zuge der Pandemie oder in der Folge der Pandemie sprechen wir auch ganz viel über Angsterkrankungen, oft mit einem Fokus auf den jungen Menschen in dem Fall. Auf jeden Fall haben die zugenommen. Wie ist das mit Angsterkrankungen im Alter? Also jetzt nicht nur auf die Pandemie gesehen allgemein, aber auch vielleicht fallen auch die jetzt mehr bei Ihnen auf.
Ja, das merkt man schon, auch die Depressionen. Ne? Das hat zugenommen in der Pandemie. Allerdings nicht so stark wie bei den jüngeren Patienten. Also die Patienten, die besonders unter Angst und Depressionen im Zuge der Pandemie zu leiden hatten, waren eben Jüngere und Frauen. Bei Älteren hat man gemerkt, die bringen eine gewisse Resilienz mit tatsächlich. Möglicherweise dadurch, dass sie schon viele Krisen im Leben gemeistert haben. Das Alter hat ja nicht nur seine negativen Seiten, sondern eben auch ganz viele positive Seiten. Und da sind die so ein bisschen geschützt. Und wir haben bei unseren Patienten tatsächlich unseren Ambulanzpatienten mal eine Umfrage gemacht. Also das sind dann vor allem Patienten mit Depressionen in der Vorgeschichte oder auch mit Suchterkrankungen oder eben auch Demenz. Und da haben wir herausgefunden, dass die Patienten viel weniger Ängste haben oder überhaupt keine Ängste bezüglich ihrer eigenen Gesundheit oder der finanziellen Situation, was ja durchaus bei den jüngeren Leuten eine große Rolle gespielt hat. Aber die haben ungleich mehr irgendwie darunter gelitten, dass sie sozial isoliert waren und dass irgendwie so Veranstaltungen, wie wir jetzt hier zusammensitzen, dass sie einfach weggebrochen sind in der Pandemie. Das hat die tatsächlich irgendwie dazu geführt, dass sie einen höheren Depressivitätsscore dann auch gezeigt haben.
Mhm. Ja. Und Sie haben jetzt Depression und Alter, Angsterkrankungen sehr zusammengenommen. Ja. Das heißt, das tritt dann oft zusammen auf und wird auch ähnlich behandelt. Also die Angsterkrankung an sich von der Panik über eine generalisierte Angsterkrankung tritt gar nicht so häufig im Alter mehr.
Doch, doch auch, ja. Aber okay. Es gibt halt Angst und Depressionen gemischt tatsächlich. Mhm. Und gibt da natürlich auch generalisierte Angststörungen, sehen wir sehr viel, auch Patienten mit Panikattacken, ja. Aber die Depression ist tatsächlich bei Weibchen häufiger.
Okay. Ja, und auch bei Weibchen häufiger ist eben die Demenz. Das ist Ihr Fachgebiet in Bonn. Demenz ist ja erstmal so ein Überbegriff. Ja. Also es gibt ja darunter zahlreiche unterschiedliche Demenzen. Wir wollen jetzt nicht oder haben gar keine Zeit, so weit in die Tiefe einzusteigen. Aber ich würde trotzdem gerne von Ihnen wissen, was gibt es da für unterschiedliche Formen? Welche kommen sehr häufig vor? Und vor allem auch, was heißt das für Sie als Alterspsychiaterin in der Behandlung? Müssen Sie überhaupt wissen, welche vorliegt?
Genau, also Sie haben das ja schon gesagt, das ist ja so ein Umbrella-Term, also so ein großer Schirm, worunter sich viele Untererkrankungen verbergen. Und im Alter über 65 ist ja die Alzheimer-Erkrankung das häufigste. Unter 65 ist Alzheimer genauso häufig wie die frontotemporale Demenz. Das hat man häufig noch gar nicht gehört. Das ist auch so ein Spektrum von verschiedenen...
Temporal.
Der Begriff kommt eigentlich daher, dass diese Teile des Gehirns hier an der Seite und hier vorne, dass die irgendwie schrumpfen. Und da gibt es so eine Verhaltensvariante, die bei uns in der Psychiatrie ganz spannend ist, weil die häufig eben mit psychiatrischen Symptomen auffällig werden. Gar nicht mal so mit Vergesslichkeit, sondern die können entweder sehr apathisch sein und das Bett nicht mehr verlassen, oder die können halt irgendwie enthemmt sein, auch so ihre Manieren verlieren, auch Empathie verlieren. Also so typisch, jemand stirbt in der Familie und der Patient, der sagt, ist doch egal, es war doch eh schon alt und so. Also wo es so eine richtige Wesensveränderung gibt, die sehr auffällig ist. Es sind auch Patienten, die plötzlich anfangen, sehr viel zu essen oder nur noch Süßigkeiten zu essen oder Rituale entwickeln oder ja, sich möglicherweise auch anfangen, eine Sucht zu entwickeln. Also ein sehr auffälliges Krankheitsbild, was irgendwie häufig erst mit einer gewissen Latenz überhaupt diagnostiziert wird, wo man irgendwie denkt, okay, also viele werden dann zu einer Eheberatung geschickt oder es gibt auch Scheidungen, weil man gar nicht nachvollziehen kann, wie dieses Verhalten, er hat sich so verändert, ist gar nicht mehr der von früher. Und das ist natürlich dann auch schon mal eine Entlastung zu wissen, okay, das ist jetzt eine Erkrankung, der Patient kann gar nichts dafür und hat ja natürlich auch eine prognostische Bedeutung, da weiß man, was da im Verlauf der Erkrankung noch auf einen zukommt. Also das ist die frontotemporale Demenz, da sind wir auch nochmal, das ist auch nochmal so ein Schwerpunkt von uns. Das ist eine seltene Erkrankung. Genau, und dann eben im Alter häufig sind diese vaskulären Demenzen, also vaskulär ist bedingt dann durch Durchblutungsstörungen im Gehirn, so wie man halt im Herzen dann einen Herzinfarkt bekommen kann, kann man so kleine Mini-Schlaganfälle im Kopf bekommen und das führt dann ja halt auch zu einer Demenz und häufig kommt die halt zusammen mit Alzheimer vor, das sind dann die Mischdemenzen. Und dann gibt es nochmal diesen Block von Demenzerkrankungen mit Parkinson-Symptomen. Man kann halt im Verlauf von einer Parkinson-Erkrankung auch eine Parkinson-Demenz bekommen, wenn das ein langjähriger Verlauf ist, muss nicht, aber kann. Und dann gibt es noch mal so ein bisschen das Umgekehrte, da geht gehen kognitive Veränderungen und Halluzinationen irgendwie voraus und später kommt so ein Parkinson-Syndrom dazu, das ist die Lewy-Körperchen-Demenz. Und weil die eben mit Halluzinationen und Vergesslichkeit auffallen, landen die auch erstmal häufig in der Alterspsychiatrie. Genau, das sind so die häufigsten Demenzerkrankungen. Und dann gibt es natürlich noch seltene Formen von Demenzen.
Mhm. Wie oft ist das? Also wenn man Ihnen jetzt hört, hat man den Eindruck, dass eben sehr viele psychiatrische Symptome bei älteren Menschen am Ende auf eine Demenz hinweisen können. Sie haben es eben wieder gesagt. Wie oft ist das, dass jemand mit was ganz anderem kommt und am Ende ist es die Demenz bei Ihnen?
Es ist schwer zu sagen, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob jemand irgendwie stationär aufgenommen wird oder ob der irgendwie ambulant schon in die Gedächtnisambulanz kommt. Da gibt es ja so eine gewisse Zuweisungsbias dann. Also
Okay, die sind, ja, verstehe ich.
Häufig sind psychiatrische Symptome ja halt auch im weiteren Krankheitsverlauf. Ne? Jemand, der mit einer Alzheimer-Demenz anfängt, wird ja im weiteren Krankheitsverlauf, kennen Sie wahrscheinlich alle, gibt es Schlafstörungen, da wird die Nacht zum Tag gemacht. Das würden wir auch als psychiatrisches Symptom sehen. Oder die Patienten denken, sie werden beklaut. Ja? Das sind ja auch so psychotische Symptome, die wir sehr gut behandeln können, die manchmal im Krankheitsverlauf auftreten. Oder die Patienten sind ganz unruhig, die laufen die ganze Zeit hin und her. Die wissen gar nicht irgendwie, können damit gar nicht aufhören, können nicht still sitzen bleiben. Ist auch so eine Phase von Alzheimer-Erkrankung, die man eben auch psychiatrisch gut behandeln kann.
Ja. Bevor wir zur Therapie kommen und was es da Neues gibt, noch die Frage, die, glaube ich, jeden umtreibt. Eigentlich ist jede Erkrankung was, vor was man Angst hat, aber dement zu werden, ist schon was, was viele Menschen umtreibt. Was weiß man mittlerweile über die Ursachen? Jetzt haben wir gerade gehört, es gibt unterschiedliche Demenzformen, also zum Beispiel die Durchblutungsstörungen. Aber genau, was weiß man über die Ursachen und was weiß man vor allem auch, was man tun kann, um es zu verhindern, zu verzögern, zu vermindern, präventiv? Was weiß man da aus der Wissenschaft mittlerweile?
Also die Ursachen, also man diagnostiziert das ja, wenn man so zwei Eiweiße hat, die verklumpen beim Alzheimer. Das ist einmal ein Eiweiß, das nennt sich Tau. Das ist wichtig dafür, dass das Zellskelett aufrechterhalten wird, dass die Zelle nicht so in sich zusammensackt, sondern dass es eine schöne Nervenzelle ist mit einem Fortsatz. Aber das kann halt verklumpen in der Zelle. Und das zweite Eiweiß, was verklumpt, ist ein Peptid, das heißt Amyloid Beta. Das verklumpt außerhalb der Zelle, das sind diese Plaques. Und wenn man das hat, dann entwickelt man halt sehr häufig dann eben eine Alzheimer-Demenz. Das ist also quasi beweisend dafür. Und das andere Herangehensweise an die Frage nach der Ursache ist, ja klar, es gibt sehr selten mal so Familien, wo das quasi in 50% der Fälle runtervererbt wird. Die sind sehr selten, also wirklich selten. Dann gibt es natürlich andere genetische Faktoren, dann ist das nicht nur ein Gen, sondern es ist so ähnlich wie beim Diabetes. Man kann halt eine unterschiedliche Kombination von Genen haben, die erhöhen etwas das Risiko, dass man eben Alzheimer bekommt. Aber das heißt nicht irgendwie, wenn ich die habe, dass ich den auch tatsächlich bekomme. Habe ich halt ein erhöhtes Risiko. So, das sind das die genetischen Faktoren. Und dann gibt es nochmal Faktoren, die sind das, glaube ich, interessant, wenn wir über Therapie sprechen. Weil das sind modifizierbare Risikofaktoren. Also solche, wo ich aktiv was dafür tun kann, dass ich später nicht an einer Demenz erkranke. Und das finde ich auch immer wichtig. Das bedeutet nicht, wenn man das alles richtig macht mit diesen Risikofaktoren, dass man dann auch keine Demenz bekommt oder dass jemand, der eine Demenz bekommt, einfach ungesund gelebt hat. Ne? Also kennen wir ja ganz viele Beispiele von jemandem, der sportlich war und gebildet war und keinen Bluthochdruck hatte und eben trotzdem eine Demenzerkrankung bekommt. Und das sind halt, das ist einfach auch nur ein Teil des Risikos. Aber man sagt halt so 30-40% kann man das Risiko senken, indem man diese modifizierbaren Risikofaktoren angeht. Und der erste Risikofaktor, der ist schon irgendwie während der Schulbildung. Also man weiß, wenn man eine hohe Schulbildung hat oder eine höhere Schulbildung oder mehr Bildungsjahre, hat man ein geringeres Risiko, eine Demenz zu bekommen. Und im mittleren Lebensalter sind das so Dinge wie Schwerhörigkeit. Tatsächlich hat man identifiziert, so in epidemiologischen Studien, Personen, die schwerhörig sind, haben ein höheres Risiko. Das heißt, dann sollte man sich mit Hörgeräten versorgen lassen, kann man das quasi wieder reduzieren. Dann ist es sportliche Aktivität, es ist zu viel Alkoholgenuss, es ist irgendwie Übergewicht, es ist irgendwie ein erhöhter Bluthochdruck, Diabetes ist ein Risikofaktor, den kann man ja gut einstellen. Ne? Man kann man Diabetes medikamentös einstellen oder mit einer entsprechenden Diät. Also das sind so die Dinge, wo man dann selber auch was tun kann.
Jetzt sage ich mal, sind die letzten Dinge ja nicht ganz überraschend. Die helfen auch bei vielen anderen Dingen, ja, ganz gut alt zu werden. Die beiden ersten Punkte finde ich spannend, die Sie gesagt haben. Also Schulbildung und Schwerhörigkeit. Ja, weil ich mich frage, hat das was mit der Förderung des Gehirns zu tun? Also jemand, der nicht mehr gut hört zum Beispiel, einfach irgendwie weniger die Nerven stimuliert werden? Oder?
Also mit der Schwerhörigkeit habe ich jetzt keine so richtig überzeugende Erklärung dafür. Das sind halt epidemiologische Studien. Da guckt man halt irgendwie, welche Risikofaktoren haben die Leute, die dann auch mit einem höheren Risiko Alzheimer bekommen. Und mit der Schulbildung, da kann man sich verschiedene Dinge irgendwie vorstellen. Man konnte sich vorstellen, dass wenn man eine hohe Schulbildung hat, das Gehirn einfach schon mal sehr viele Verschaltungen und Netzwerke ausgebaut hat. Das andere ist halt aber auch, wenn ich dann eine Demenz bekomme, dann wird die vielleicht gar nicht offenkundig. Also wenn ich die Demenz bekomme, heißt, ich habe diese Pathologie im Gehirn, Nervenzellen geben die Funktion auf, aber ich kann das vielleicht kompensieren, einfach weil ich ein plastisches Hirn habe oder vielleicht mit einer hohen Schulbildung habe ich vielleicht auch einen anspruchsvollen Beruf, in dem ich geistig aktiv bleiben muss oder viele soziale Kontakte habe und dann kann man es vielleicht länger kompensieren, das nennt man die kognitive Reserve, kann man vielleicht eine Erkrankung länger kompensieren und wird nicht irgendwie als dement erkannt.
Genau, als dement erkannt. Also Sie zögern?
Naja, tatsächlich ist es ja so, das ist ja eine Erkrankung, die wir alle sehr häufig bekommen, die Demenz, je älter wir werden. Ne? Und wenn man den Beginn der Erkrankung hinten rausschieben kann, dann erleben ihn ja auch einige nicht mehr. Ne? Wenn man den von 90 Jahren auf irgendwie 98 rausschiebt, dann erlebt man den Beginn der eigenen Demenz unter Umständen nicht mehr. Und deswegen ist das mit dem Rausschieben nach hinten irgendwie eigentlich eine ganz gute Strategie und deswegen ist es ja auch mit diesen modifizierbaren Risikofaktoren so.
Ja. Ich meine, 30-40% ist nicht wirklich, also ist schon auch ein ordentlicher Faktor. Ja. Also das heißt, das Kreuzworträtsel.
Ich glaube, das Kreuzworträtsel, das ist vielleicht gar nicht so gut, weil das ist ja quasi so ein Wissen, was man eh schon hat und das setzt man dann da immer rein. Da muss man, glaube ich, nicht unbedingt. Okay. Vielleicht also, das um die Ecke gedacht.
Kein Kreuzworträtsel.
Vielleicht das um die Ecke gedacht, wo man irgendwie dann um die Ecke denken muss, dann ist man vielleicht ein bisschen anders
oder gefordert. Oder Denkspiele mit den Enkeln.
Zum Beispiel, ja. Schachspielen sagt man immer, aber auch da ist ja das, dass man ja Pattern wiedererkennt und irgendwie Eröffnungen, die man sowieso auswendig kennt, spielt. Deswegen weiß ich auch nicht, in welchem Umfang. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man tatsächlich geistig dabei flexibel bleibt. Mhm. Manche sagen ja auch eine Fremdsprache erlernen oder und was vorher vielleicht ein bisschen zu kurz kam, soziale Kontakte eben ganz wichtig. Und das Thema Depression auch nochmal. Wir wissen also im höheren Lebensalter über 70 oder so, wer dann eine Depression hat, der hat auch ein erhöhtes Risiko für eine Demenzerkrankung. Und deswegen ist es da halt auch wichtig, dass man die Depression therapiert.
Therapieren erkennen, haben Sie gerade gesagt, das ist einer Ihrer Schwerpunkte, dass Sie schauen, wie früh kann man Demenz eigentlich erkennen. Und auch gleich die Frage dann angeschlossen, auf die wir eingehen können, wie sinnvoll ist das eigentlich? Also was bringt mir das, wenn ich das weiß? Aber fangen wir erstmal damit an, wie man denn eine Demenz sehr früh, das heißt, wir sprechen jetzt von dem Zeitpunkt, wo noch keinerlei Symptome da sind, erkennen kann. Was gibt es da für Methoden in der Praxis, die funktionieren und auch die neu sind aus Ihrem Forschungsgebiet?
Also ich glaube, so in der klinischen Praxis würde ich bei jemandem, der gar keine Symptome hat, gar nicht versuchen, die Demenz zu erkennen, weil es einfach erstmal jetzt keine Konsequenzen hat, therapeutischer Art. Ne? Und zu sagen, wir empfehlen gesunden Lebensstil und Reduktion dieser Risikofaktoren, das kann ich auch ohne zu wissen, ob die Person irgendwie jetzt ein erhöhtes Risiko hat oder vielleicht auch schon diese ganzen pathologischen Veränderungen hat. Das ist für uns aber im Studienzusammenhang extrem interessant. Einfach unter der Idee, dass man Therapien, die eben auf den Markt kommen oder noch entwickelt werden, da weiß man eben, dass sie so früh wie möglich ansetzen müssen. Mhm. Weil wenn jemand wirklich kognitive Symptome schon entwickelt, dann ist eben auch schon ein Teil der Nervenzellen einfach irreversibel verloren und die bringe ich nicht mehr wieder. Und je früher ich beginne zu therapieren, desto höher ist eben auch meine Erfolgsaussicht. Oder wenn ich sage, ich kann die Pathologie verzögern, dann ist es natürlich auch besser, ich fange an, früh zu therapieren und man weiß halt, dass diese Pathologie, von der wir gerade gesprochen haben, also Tau-Verklumpung und Amyloid-Verklumpung, das beginnt 10 bis 20 Jahre, bevor man überhaupt klinische Symptome bemerkt. Mhm. Und in diesem Zeitraum werden halt Nervenzellen schon geschädigt und da will man eigentlich therapeutisch irgendwann hin. Und im Moment haben wir keine guten Marker, um jemanden, der 40 ist und komplett asymptomatisch, mit hinreichender Sicherheit zu sagen, der wird aber ganz sicher eine Demenz entwickeln. Da würde man jetzt auch noch keine Therapiestudie machen, wo man die aber macht, ist in den späteren Stadien, wo es schon leichte Gedächtnisauffälligkeiten gibt und wo man eben nachweisen kann, dass es diese Eiweißverklumpungen gibt. Und sind ja in den USA, sind ja jetzt auch schon Substanzen zugelassen worden und da ist die Zulassung auch schon für diese frühen Stadien. Das milde kognitive Defizit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Stadien erkennen und möglichst auch noch frühere. Einfach immer mit dem Hintergedanken, da möchte ich irgendwann mit der Therapie hin und dann brauche ich einen Marker, mit dem ich diese Leute, ja, im Grunde genommen, wenn man keine Symptome hat, dann muss man ja ein Massenscreening machen. Und dann brauche ich einen Marker, der irgendwie nicht invasiv ist. Also ich kann nicht jeden irgendwie das Nervenwasser abziehen. Ne? Im Nervenwasser könnte ich das jetzt nachweisen, aber das kann ich ja nicht machen. Das macht ja keiner mit. Idealerweise ist das irgendwie eine Blutentnahme oder irgendwie eine andere nicht invasive Geschichte. Also digitale Biomarker hatten wir uns im Vorfeld schon mal unterhalten.
Da wissen wir gar nicht, was nach welchen Biomarkern oder Markern suchen Sie da?
Marker halt, die irgendwie anzeigen, dass das Tau und das Amyloid Beta quasi verändert sind, dass die Klumpen und dass Nervenzellen eben absterben oder irgendwie geschädigt sind. Und da gibt es jetzt halt schon Biomarker, die man im Blut nachweisen kann. Die sind allerdings jetzt noch so ein bisschen in der Etablierung. Man kann das irgendwie so im Gruppenvergleich, eine Gruppe von Alzheimer-Patienten oder sehr frühes Stadium von Alzheimer gegen Gesunde kann man sehr gut abtrennen. Wenn ich jetzt die einzelne Person irgendwie habe, zum Beispiel Sie, dann kann ich anhand Ihres Blutes nicht so genau sagen, wie Ihr individuelles Risiko, wie gut das jetzt im Einzelfall vorhersagt. Also da ist noch ein bisschen was zu tun, was diese Blutbiomarker anbelangt. Aber die sind so interessant, weil das einfach irgendwie ein Marker ist. Da geht man zum Hausarzt und lässt sich Blut abnehmen. Und dann weiß man, okay, das Risiko ist erhöht und würde halt in eine Gedächtnisambulanz gehen, würde sich dann nur irgendwie dieser Nervenwasseruntersuchung unterziehen oder vielleicht bräuchte man die irgendwann auch gar nicht mehr und könnte dann eben sehr frühzeitig irgendwie mit Therapie starten. Deswegen sind diese Biomarker interessant und deswegen gucken wir uns die halt auch in den Gesunden an, dann aber nur im Rahmen von Studien. Und die werden dann diese Gesunden weiterverfolgt über die kommenden Jahre. Guckt man, wer entwickelt dann später dann doch Gedächtnisdefizite und korreliert das mit irgendwelchen Veränderungen im Blut.
Das haben wir auf der einen Seite das Blut, jetzt haben Sie eben auch schon das Wort digitale Biomarker in den Mund genommen. Erklären Sie mal kurz, da sind Sie ja auch dran. Was ist das? Das ist ja noch weniger invasiv als Blutabnehmen.
Ja, wenn so eine Datenschutzfrage, vielleicht doch. Also da gibt's halt auch unterschiedliche, also man unterscheidet aktive und passive Marker. Ein aktiver wäre zum Beispiel, wenn ich auf einem Tablet einen Gedächtnistest mache. So. Und dafür muss ich jetzt vielleicht nicht irgendwie in ein Studienzentrum oder ich brauche nicht irgendwie einen Neuropsychologen, der den Test mit mir macht, sondern die MFA in der Hausarztpraxis setzt mir ein Tablet vor und das Tablet spricht mit mir, also diese App auf dem Tablet und macht mit mir einen Gedächtnistest, wertet das dann automatisch aus und dann kommt dann ein Ergebnis raus und da basierend auf diesem Ergebnis kann man jetzt sagen, irgendwie, das ist ein bisschen auffällig, das braucht eine weitere Abklärung. So, das wäre jetzt ein aktiver digitaler Biomarker. Und interessant ist das natürlich auch wieder für klinische Studien, wenn ich ein neues Medikament erprobe, dann würde das dem Studienpatienten zum Beispiel Besuche im Studienzentrum sparen. Und man konnte das auch häufiger, also manchmal ist man ja in einer schlechten Tagesform, dann war man gerade beim Arzt, ist einmal ein Test gemacht worden, der fällt komisch aus. Wenn man so einen digitalen Marker hat, wo man nicht immer selber kommen muss und was keinen hohen Personalaufwand hat, dann kann man das natürlich auch häufiger mal zu Hause machen und da hat dann vielleicht ein bisschen verlässlicheres Bild darüber, was wirklich los ist. Dann gibt es die passiven Marker, digitalen
Biomarker. Darf ich nochmal einhaken? Interessiert mich, was wäre denn ein digitaler Biomarker? Ich brauche besonders lange für die Frage. Ich vertippe mich ständig. Ich gehe in die falsche Richtung oder?
Ja, das also die aktiven. Das sind ja häufig, also diese Kognitionstests sind dann häufig Tests, die man sonst auch irgendwie im klinischen, also okay, in der Routine anwenden würde, die werden dann halt einfach nur so modifiziert und nochmal geprüft, ob die digital auch funktionieren. Ach so, das sind okay, dann so klassische Gedächtnistests oder irgendwie Zahlenverbindungstests oder sowas. Also
es hat nichts sozusagen mit dem Umgang mit dem Digitalen zu tun, sondern es ist der Test, den
man wird digital quasi geliefert. Okay. Genau. Und es gibt aber die passiven digitalen Biomarker und die sind dann vielleicht auch schon mal ein bisschen interessanter. Das sind gerade bei neurologischen Erkrankungen, liegen die natürlich auf der Hand. Wenn ich ein Parkinson habe und deswegen eine Gangbildstörung habe, dann kann ich natürlich, das kennt man ja vom eigenen Smartphone, da wird Gang erfasst, wird vielleicht auch erfasst, wie aktiv man ist, die Schrittlänge, asymmetrischer Gang, das machen die Smartphones ja auch schon heute. Daran kann ich irgendwie motorische Veränderungen und vielleicht auch das Ansprechen auf eine Therapie halt irgendwie angucken. Oder ich konnte jetzt bei einem Patienten, wir haben vorher über Depressionspatienten gesprochen, die haben wenig soziale Kontakte, wenn die aktiv depressiv sind und bewegen sich vielleicht weniger, dann könnte ich gucken, irgendwie die Schrittzahl am Tag, wie weit haben die sich vom Zuhause irgendwie entfernt und wie stark nutzen die zum Beispiel soziale Netzwerke. Da würde man ja denken, dass die dann reduziert sind. Oder ich könnte zum Beispiel insgesamt, Sie hatten vorher das Tippen angesprochen, ich habe einen Kollegen, der guckt sich an, irgendwie, wie oft vertippen sich tatsächlich die Leute. Ne? Der erfasst das irgendwie und wie oft wird korrigiert. Das sind so neue Ideen, die jetzt eben untersucht werden, ob man das eben nutzen kann, um den Krankheitsverlauf zu monitorieren oder vielleicht auch so ein Frühwarnsymptom zu haben, mit dem man dann sagt, okay, da muss man jetzt vielleicht doch nochmal nachgucken.
Mhm. In der Praxis haben Sie mich jetzt gerade korrigiert, ist das alles noch gar nicht so angekommen. Glauben Sie, es kommt irgendwann der Brain-Check beim Hausarzt, wie das Blutdruck messen und Diabetes ja, Parameter oder ist das, worauf ich hinaus will, ist das denn dann überhaupt am Ende sinnvoll? Denn können wir, je früher wir es wissen, denn überhaupt auch schon was tun?
Also ich würde mir das tatsächlich wünschen, dass es den Braincheck gäbe beim Hausarzt, weil das wissen wir auch immer schon, dass die Demenzerkrankungen zu selten überhaupt erkannt werden. Häufig auch nicht richtig ausdiagnostiziert werden, was dahinter steckt. Gibt ja auch irgendwie mal behandelbare Ursachen von der Demenz oder solche, die man anders behandelt als den Alzheimer. Ist ja nicht alles irgendwie Alzheimer. Und es gibt zugelassene Medikamente für Alzheimer. Viele Patienten bekommen das gar nicht. Es ist für die Angehörigen schwierig, wenn keine Diagnose gestellt wird, wenn auch keine pflegerischen Leistungen unter Umständen abgerufen. Also da gibt es eine Versorgungslücke. Und ein Braincheck beim Hausarzt wäre natürlich toll, wenn es den gäbe. Wir haben also auch so ein Forschungsprojekt laufen, wo wir in Kollaboration mit Hausärzten irgendwie gucken wollen, ob das angenommen wird, wenn man einen Aushang macht in der Praxis, dass das angeboten wird. Und dann wissen wir natürlich auch, die Hausärzte, die sind alle am Limit. Die können sich natürlich nicht selber hinsetzen und mit jedem so einen 20-minütigen Gedächtnistest machen. Da kommt dann wieder die Idee mit dem digitalen Test, ne, mit einem Tablet. Die Sprechstundenhilfe hat dann dieses Tablet und geht den Test mit dem Patienten durch. Und es wird dann automatisiert ausgewertet, dass es dann keine Fehlauswertungen gibt. Und wenn das dann auffällig wäre, würde der Hausarzt irgendwie zu uns überweisen, in die Gedächtnisambulanz.
Man könnte es ja auch einem Neurologen ansetzen. Also wir gehen ja auch zum Hautarzt zur Vorsorge und...
Ja, aber viele Patienten gehen natürlich zum Hausarzt, aber scheuen sich zum Neurologen zu gehen. Das ist ja auch ein unangenehmes Thema. Man will sich auch nicht damit auseinandersetzen. Und bei Alzheimer kommt ja noch dazu, dass häufig die Patienten ja weniger Krankheitsbewusstsein haben als das Umfeld. Und deswegen würden wir denken, dass beim Hausarzt die Hürde am geringsten ist. Und der Hausarzt ist ja auch immer der Arzt des Vertrauens. Und ich glaube, da ist das ganz gut aufgehoben.
Und ich versuche es nochmal rauszukitzeln, kommt das oder sind wir so weit weg in der Forschung, dass das eigentlich...
Ich würde denken, dass das irgendwann kommt, aber da ist noch ein bisschen zu tun. Okay. Genau. Und Sie hatten das ja angesprochen, welche Therapien gibt es, warum sollte ich denn überhaupt...
Ne? Ich bin jetzt beim Hausarzt, er stellt das fest. Ja. Was folgt für mich daraus?
Genau, also würde halt nochmal eine ausführliche Abklärung in einem, bei einem Facharzt erfolgen, Neurologe oder Psychiater, Gedächtnisambulanz. Und wenn dann eine Diagnose gestellt ist, dann gibt es ja bereits schon seit längerem zugelassene Medikamente, die eben symptomatisch wirken. Also die wirken jetzt nicht gegen diese Eiweißverklumpungen, die verhindern nicht, dass die neu entstehen. Aber die Nervenzellen, die noch da sind, die werden in ihrer Funktion unterstützt durch diese Medikamente. Also die unterhalten sich ja mit Botenstoffen. Und die Botenstoffe, die werden von einer Nervenzelle zur nächsten quasi transportiert. Und dann werden die aber auch abgebaut, wenn die Nervenzelle verlassen haben. Und diese Medikamente, die es halt im Moment zugelassen gibt, die verhindern den Abbau von diesem Botenstoff Acetylcholin und verstärken damit die Funktion von den funktionierenden Nervenzellen. Also die machen gar nichts irgendwie gegen die Krankheitspathologie, aber unterstützen die Nervenzellen, die eben noch heil geblieben sind. Und da sagt man so Pi mal Daumen, dass das für ein Jahr lang für Stabilität dann auch sorgt. Also
ein Jahr.
Ein Jahr bleibt die Kognition dadurch irgendwie stabilisiert. Und das ist natürlich nicht so viel, wie wir uns das erhoffen würden. Und ich hatte das vorher schon mal angerissen. In den USA sind ja zwei Substanzen irgendwie so im beschleunigten Verfahren vorläufig zugelassen worden. Das sind Antikörper gegen dieses Amyloid-Beta, was da verklumpt und diese amyloiden Plaques bildet. Und die Idee ist, dass durch diese Antikörper die Aggregation gehemmt wird und dass die Plaques, die da sind, eben abgebaut werden können. Und die eine Substanz ist jetzt auch im Februar oder Anfang Februar bei der Europäischen Arzneimittelbehörde angemeldet worden für eine Zulassung. Das dauert in der Regel so ein Jahr. Und es kann halt sein, dass wir dann in einem Jahr auch diese Antikörpertherapien anbieten können. Und ich würde vermuten, dass es dann im Stadium des leichten kognitiven Defizits, also wenn noch keine Demenz da ist, aber schon erste Gedächtnisdefizite und eben für die frühen Phasen der Alzheimer-Demenz dann wirklich angewendet werden kann. Und auch da sieht man wieder, man muss halt früh die Diagnose stellen, weil wenn man das zu spät gibt, das weiß man aus früheren Studien mit Antikörpern, dann hat man keinen Nutzen mehr.
Wie ist da der Erfolg? Also Sie haben jetzt eben von dem einen Jahr geredet. Was weiß man aus den USA mit den Antikörpertherapien? Was erreicht man da?
Ja, es gab eine Studie, die hat nach 18 Monaten festgestellt, dass bestimmter Wert für Krankheitsschwere, dass der um 27% weniger stark gesunken war als in der Placebo-Gruppe.
Und auch praktisch am Verhalten des Patienten und am Alltag konnte man das dann merken. Also Selbstständigkeit ist erhalten geblieben.
Ja, aber natürlich ist es, man würde sich natürlich noch deutlich mehr erhoffen. Man weiß natürlich nicht, was ist dann nach 3 Jahren, ob dann dieser Unterschied zwischen dem Placebo und dem Antikörperbehandelten noch weiter aufklafft und der Effekt dann noch stärker wird. Das weiß man nicht. Mhm. Aber es ist ja schon mal sehr hoffnungsvoll, dass es jetzt überhaupt, es gab ja jahrelang überhaupt keine neuen Therapieansätze und schon gar keinen, der wirklich die Ursache der Erkrankung angeht. Es gibt Therapien, die in der Entwicklung sind gegen die Taupathologie. Vielleicht muss man sowas auch kombinieren, vielleicht muss man noch früher therapieren, aber das ist ja schon mal ein Meilenstein, dass das überhaupt diese Ansätze funktionieren jetzt auch in klinischen Studien.
Mhm. Was Sie mir im Vorgespräch erzählt haben, was mich gewundert hat, ist, man denkt ja, dass so eine Volkskrankheit ist, auch in einer alten Gesellschaft, dass eigentlich an allen Enden und Ecken geforscht und auch unterstützt wird in Sachen Alzheimer-Therapie. Das ist aber gar nicht so, haben Sie gesagt, von Forschungsseite oder von Pharmaindustrieseite ist da gar nicht wenig Interesse dran. Das heißt, ich glaube, Sie haben gesagt, vielleicht ist der Game Changer in dieser Therapie schon irgendwo und wir wissen es nicht, wir forschen nicht dran, wir arbeiten nicht daran weiter. Woran liegt das bei so einer Erkrankung, die so viele Menschen betrifft?
Also ich glaube, Probleme in der Alzheimer-Forschung sind zum einen, kann man direkt im Labor eigentlich ansetzen, ne? Wir verstehen die Erkrankung auch noch nicht gut. Also wir wissen, dass es diese Pathologien gibt und wir wissen viele Mechanismen, wie es wirkt. Aber jetzt weiß man auch seit ein paar Jahren, Entzündungsreaktionen spielen eine Rolle. Wir wissen gar nicht so genau, was das richtige therapeutische Ziel ist.
Ne? Das heißt, man weiß gar nicht, in welche Richtung man eigentlich...
Man forscht in viele verschiedene Richtungen und dann bringt man natürlich schnell auch Dinge in klinische Studien. Aber so richtig im allerletzten Detail ist es nicht verstanden. Wir brauchen also viel mehr Grundlagenforschung. Das ist sicherlich ein Punkt. Und das andere ist natürlich, wenn wir irgendwie als forschende Akademiker haben wir natürlich auch nicht diesen finanziellen Rahmen zur Verfügung. Wenn wir eine gute Idee haben und wir wollen die in eine klinische Studie bringen, das können wir alleine ja gar nicht stemmen. Da gibt es zwar irgendwie Funding von Drittmittelgebern, aber das ist natürlich ein ganz anderes Volumen, was wir da zur Verfügung haben, als wenn da eine große Pharmafirma hintersteckt und das finanziert. Und das Dritte, worüber wir im Vorfeld gesprochen hatten, war, manchmal ist es dann auch so, dann findet man was und das könnte interessant sein, aber wir können das gar nicht alleine finanzieren. Wir bräuchten eine Pharmafirma, die interessiert ist, aber vielleicht ist das Produkt gar nicht mehr patentierbar und dann ist das natürlich für die Pharmafirma auch nicht machbar, dann zu sagen, dann finanzieren sie dann eine klinische Studie, weil sie es gar nicht irgendwie für sich patentieren können. Dann kriegen die Entwicklungskosten ja auch nicht wieder rein. Und das bremst uns natürlich auch manchmal aus. Aber ich denke, dieser Faktor Grundlagenforschung, die wir irgendwie noch verbessern müssen, ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger.
Interessant, war mir gar nicht in dem Ausmaß klar, dass Alzheimer noch so viele Fragen auch Experten wie Ihnen aufwirft.
Ja, gibt noch ganz viel zu erforschen.
Ja, weil ich finde, es ist ja überall zu hören. Jeder kennt jemanden, dass man da das Gefühl hat, man weiß, also eigentlich weiß man schon so viel mehr darüber. Ich will gleich Ihnen noch die Chance geben, auch ein paar Fragen zu stellen. Aber wenn ich jetzt Sie schon mal als Altersexpertin hier sitzen habe, noch ja vielleicht eine persönliche Frage, wenn man sich den ganzen Tag mit dem Alter beschäftigt. Wie gehen Sie denn darauf zu? Sie haben vorhin schon gesagt, es gibt die schönen Seiten. Haben Sie Respekt, Angst? Sehen Sie vor allem die schönen Seiten? Und was machen Sie oder was würden Sie raten, um einfach erstmal zufrieden alt zu werden? Gar nicht bis ins letzte Detail fit, aber zufrieden.
Also die Frage irgendwie, was macht das mit einem, wenn man den ganzen Tag damit konfrontiert ist? Das macht schon nachdenklich. Und man entwickelt schon auch einen gewissen Respekt vor dem Alter und auch Bewunderung für Leute, die das irgendwie gut machen. Und gibt ja auch manchmal schlimme Schicksalsschläge, die man dann so sieht, womit Leute dann fertig werden müssen.
Mhm. Und können Sie aus den Leuten was rausziehen, die das gut machen, wo Sie sagen, so, das nehme ich auch mit fürs Altwerden?
Ja, also ich, was ich die ganze Zeit eigentlich immer irgendwie interessant fand, auch an diesem Thema Demenz, ne, oder wenn man mit älteren Patienten zu tun hat, die gucken ja auf ein reichhaltiges Leben zurück, haben viel Erfahrung. Und ich finde, man kann immer sehr viel von der Erfahrung dieser Patienten lernen. Und was ich für mich persönlich gelernt habe, sage ich immer wieder, der Beruf ist überhaupt nicht wichtig, ne, wenn man alt ist. Die Leute erinnern sich irgendwie an soziale Begebenheiten, an Familie, an das ist dann wichtig. Und wenn man so im Beruf steht und in dieser Tretmühle und dann nimmt man das ja doch mit einer anderen Perspektive wahr. Dann sind die Prioritäten doch deutlich andere. Und ich finde, das erdet einen immer sehr und lenkt vielleicht auch den Blick dann auf das Wesentliche. Das fand ich immer sehr wichtig. Ja. Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, um meiner Erfahrung nach, ist, dass man so das Alter gut vorbereiten kann. Also Leute kommen besser irgendwie mit der Rente und dem Alter zurecht, die einfach Hobbys haben, die irgendwie ein Sozialleben haben, die Interesse haben. Gibt ja viele Leute, die leben für ihren Beruf und viele andere Dinge bleiben dann auf der Strecke. Und da kann man sich, glaube ich, gut drauf vorbereiten, habe ich das Gefühl, wenn man rechtzeitig darüber nachdenkt, wie geht es denn dann weiter nach der Rente und was bestimmt dann meinen Selbstwert und wie will ich den Tag gestalten. Und das sind, glaube ich, wichtige Faktoren. Und die Leute, die das gut in den Griff gekriegt haben, da hat man auch immer das Gefühl, die kommen besser zurecht.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch so 5 Minuten für Ihre Fragen. Professor Schneider ist dann aber auch noch da. Also wer jetzt seine Frage lieber persönlich stellen will oder jetzt in dem Zuge nicht mehr zu Wort kommt, es gibt danach auch noch Gelegenheit. Aber ich frage jetzt, da hinten sehe ich schon eine Hand gleich hochgehen.
Nachvollziehen, warum denn eine Pharmafirma, wenn sie sich jetzt die Mühe macht, da eine Studie zu beauftragen, warum die das nicht patentieren kann? Woran hängt das denn? Also darf ich vielleicht die zweite Frage noch dranhängen?
Oder? Darf ich zuerst, sonst ja, vergesse gern. Ich die erste. Also ich glaube, ich habe mich da schlecht ausgedrückt. Wenn die Pharmafirma, die fängt schon eine Studie, also wenn ich jetzt mir im Labor was ausdenke, was man toll als Therapie vielleicht verwenden könnte. Und dann ist das manchmal so, dass das für eine Pharmaindustrie nicht interessant ist, weil man diese Substanz gar nicht mehr patentieren kann. Für diese Anwendung. Es gibt schon andere Patente oder ein Patent, also es ist einfach aus patentrechtlichen Gründen nicht mehr patentierbar. Dann ist das für die Pharmafirma nicht mehr interessant, weil die muss ja irgendwie durch Verkäufe dieses Medikaments potenziell auch in der Lage sein, die Entwicklungskosten, die dir da reinsteckt, auch wieder rauszubekommen.
Also ehrlich gesagt verstehe ich es dann immer noch nicht, weil dann brauchen Sie ja auch nicht mehr eine Studie deswegen anzufangen. Ne? Denn dann gibt es ja schon ein Mittel oder es gibt schon Patente und Sie fangen jetzt aber trotzdem nochmal an zu forschen, ob man das noch verbessern kann oder wie. Und da ist dann für die Pharmafirma keine Aussicht auf...
Also ein Beispiel wäre zum Beispiel Drug Repurposing. Das heißt, man würde eine Substanz, die schon von anderen Erkrankungen zugelassen ist, die würde man gerne irgendwie testen, ob die beim Alzheimer auch hilfreich ist. Wenn dann eine Firma irgendwie so eine Studie machen würde, aber diese Substanz ist einfach schon auf dem Markt von einer anderen Firma beispielsweise, dann würde die das nicht mehr patentieren können, ne, weil die andere Firma das ja für diese andere Erkrankung herstellt. Und dann würde jeder das in der Apotheke irgendwie einfach kaufen können. Dann ist das für die Firma nicht mehr interessant. Ne? Das wäre jetzt ein solches Beispiel.
Ja. Dann hätte ich vielleicht noch eine Frage, wenn ich darf. Sie kennen ja bestimmt auch diese Publikationen zu diesen Nonnen, die in irgendeinem Kloster da lebten und die also durchweg, vielleicht nicht alle, aber überwiegend so ein Alzheimer-Gehirn hatten, aber null Symptome. Sind das dann die sozialen Umstände, dass die eben da in so einem gefestigten Setting leben oder in einer sehr kommunikativen Situation, ich weiß es nicht, wie es im Kloster zugeht, aber oder ist das so eine Situation, die Sie eben angesprochen haben, dass das einfach noch nicht klinisch bei denen, die damals untersucht wurden, dann frage ich mich aber, warum das so hochgehängt wurde. Das ging ja wirklich durch sämtliche...
Ich glaube, das Interessante
war... Können Sie so nett sein, in 2 Sätzen für die Studie nicht kennen, sagen, was es da geht, weil sonst kann man, glaube ich, nicht...
Genau, das ist die Nonnenstudie. Da hat man Nonnen in einem Kloster in den USA irgendwie kognitiv getestet. Und die haben dann ihr Hirn gespendet, nachdem sie verstorben waren. Und dann hat man festgestellt, dass bei ganz kognitiv Gesunden in dem Gehirn eben diese Amyloiden-Plaques waren und auch diese Tau-Pathologie. Und Sie haben quasi schon die Antwort selber gegeben. Da weiß man ja halt, dass diese Pathologie eben sehr viel früher auftreten kann. Das kann sein, dass die einfach noch nicht, so weit waren, dass das klinisch auffällig wurde. Und das Zweite ist natürlich, spielt da auch kognitive Reserve wahrscheinlich eine Rolle, ne? Dass die eben geistig aktiv auch waren. So genau wird man das nicht auseinanderhalten können.
Gibt es noch eine Frage? Ja.
Vielen Dank. Ich will mal ein bisschen nach vorne schauen. Ich fand das faszinierend, was Sie gerade erzählt haben, zu dem Thema des Brainchecks beim Hausarzt und die Schwierigkeiten geschildert haben. In der Zwischenzeit mal nachgeguckt, es gibt auch kaum Apps bisher. Zumindest keine verwendbaren Apps, sagen wir mal. Was bräuchten Sie mit Ihrer Klinik in Bonn und Sie persönlich, wenn ich Ihnen die Programmierer stelle, um eine App als Braincheck so nach draußen zu bringen und in die Health-App bei Apple und die andere Health-App bei Google mit einzubauen, sodass das jeder im Prinzip selber machen kann. Was bräuchten Sie noch?
Ja, also das sind jetzt unterschiedlich. Also ich bin hellhörig geworden, weil jeder im Prinzip selber, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, was wir eigentlich gar nicht gut finden, ist, wenn jeder bei sich zu Hause im stillen Kämmerchen einen Test ablegt und dann gibt's eine rote und eine grüne und eine gelbe Ampel und bei ihnen leuchtet die dann rot, dann sitzen sie da alleine im Kämmerchen. Deswegen finden wir Braincheck beim Hausarzt gut und wir finden auch gut irgendwie, dass es dazu eine Aufklärung dann gibt und dann auch irgendwie eine Weiterbetreuung, dass man sagt, das muss man erstmal gucken, ne? Dass das nicht alleine gemacht wird. Das Zweite, Sie haben gesagt, eine App, die dann auch zugelassen ist, das wäre dann ja ein Medizinprodukt. Das ist ja nochmal eine ganz große Hürde. Da muss man ja irgendwie ganz, ganz viel machen. Das ist sehr aufwendig. Wir backen kleinere Brötchen, aber wenn Sie uns den Programmierer bezahlen und eben auch die Studie bezahlen, das machen wir ja schon. Und viele machen das. Das ist ja so ein neues Feld, glaube ich, ne? Dass man schaut, es gibt halt Gedächtnis-Screening-Tests und man schaut, und es gibt auch schon Apps, die man quasi dafür nutzen kann. Die gibt's in Deutsch noch nicht, also gerade für unser Projekt gibt's die in Deutsch schon, aber nur mit einer Anwendung, dass jemand dabei sitzt und das mit dem Patienten zusammen durchmacht. Da kommt demnächst auch irgendwie die Version raus, dass das Tablet das ohne Assistenz mit dem Probanden durchmacht und auswertet und dann würde quasi der Hausarzt nur noch den Befund übermitteln. Das wäre ja schon mal das Erste, dass man guckt, erstmal wird das von den Hausärzten akzeptiert, finden die das eigentlich gut oder vertreibt denen das die Patienten? Was halten die Patienten davon? Und wie gut ist eigentlich diese App im Erkennen von Patienten, die dann auch von der Abklärung in der Gedächtnisambulanz profitieren? Also das sind so die Studien, die dazu gerade laufen. Dann kann man sich natürlich noch überlegen, ob dieser MoCA-Test, den kennt man, glaube ich, seit diesem Pressereport über Donald Trump ganz gut, der hatte ja auch diesen MoCA-Test gemacht, ob das der ideale Test ist, ob man nicht vielleicht einen anderen Test macht, ob man den noch mit irgendwas kombiniert oder ob man vielleicht auch so eine passive digitale App dem Patienten mit nach Hause gibt, das ist ja alles beliebig irgendwie ausbaubar oder ob man es mit einem Blutbiomarker kombiniert, das sind so Ideen, die wir irgendwie haben. Und klar brauchen wir natürlich dafür ein Funding und brauchen wir die Manpower, um das alles umzusetzen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das in die Richtung geht, gerade auch wenn diese Antikörpertherapien wirklich in Europa zugelassen werden, da muss sich ja die Patienten irgendwie identifizieren in einem ganz frühen Stadium, die davon potenziell profitieren. Und da machen sich natürlich auch die Firmen Gedanken, wie sie das irgendwie ausrollen können. Und eine Firma, die einen Antikörper in der Pipeline hat, die ist da auch an der App-Entwicklung dran. Also da gibt's viel Aktivität im Moment.
Vielleicht können Sie sich auch nochmal gleich austauschen. Da ging nämlich eben... Das ist genau, weil da ging eine Hand eben noch ganz schnell hoch, die Chance will ich noch geben und dann genau.
Sie haben erwähnt, dass Entzündungen eine Rolle spielen, vielleicht eine große. Kennen Sie Studien oder haben Sie eigene Erfahrungen damit gemacht, wenn Betroffenen einfach die künstlichen und die leeren Kohlenhydrate weglassen? Wissen Sie davon, ob dann vielleicht bessere Umstände eintreten?
Es gibt ja,
ich habe es schon gerade hier rauschen hören. Sie müssen noch mal die Träte kurz, glaube ich, beschreiben, um was es da geht.
Die Frage war, ob Patienten, die bestimmte Kohlenhydrate, leere Kohlenhydrate weglassen, ob die weniger Entzündungsreaktionen dann im Gehirn okay. haben. Das ist auch eine spannende Frage. Also wir wissen ja, dass Ernährung irgendwie einen großen Einfluss hat auf Entzündungsmarker, also nicht nur im Gehirn, sondern eben auch in der Peripherie. spielt sicherlich auch eine Rolle für Atherosklerose. Und es gab ja irgendwie diese Publikation, dass westliche Ernährung, Western Diet, irgendwie dazu führt, dass es eben in Mäusen irgendwie zu einer ganz starken Inflammation führt, auch im Gehirn. Und unsere Ernährungswissenschaftler in Bonn, die sind da auch ganz interessiert daran und mit denen arbeiten wir auch zusammen. Und das ist eine super interessante Fragestellung. Da gibt es schon Hinweise dafür, aber wenn man es wirklich genau untersuchen möchte, muss man natürlich Ernährungsinterventionen machen und muss dann irgendwie Effekte messen. Aber das kann man im Prinzip vermuten, dass unsere Ernährung, oder weiß man ja auch aus epidemiologischen Studien, dass unsere Ernährung einen Effekt auch auf unser Demenzrisiko hat. Ja. Und dass das über Inflammation geregelt, unter anderem über Inflammation getriggert ist, dass dafür sprechen ja diese Studien mit dieser Western Diet. Also das ist wirklich frappierend.
Ja. Dann hoffe ich, dass Wein erlaubt ist. es gibt nämlich gleich noch eine Kleinigkeit zu trinken, wo die Frau Schneider auch noch für Fragen zur Verfügung stehen. Mir bleibt jetzt erstmal Danke zu sagen, ganz besonders Ihnen für Ihre Zeit und für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Wir haben gehofft auf etwas Hoffnungsvolles. Ich denke, wir konnten ein bisschen was mitnehmen für das eigene Leben, wie man vielleicht zumindest das Risiko ein bisschen reduzieren kann für die Demenz, aber eben auch einfach mit einem positiven Blick ins Alter guckt. Ihnen vielen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören heute Abend. Der Hertie-Stiftung vielen Dank wieder für die schöne Location und die gute Organisation. Leider bleibt mir heute nicht die Gelegenheit, Sie einzuladen für einen nächsten Podcast hier auf der Bühne. Bisher gibt es keinen weiteren Termin. Ich kann Ihnen nur auch mitgeben, ans Herz legen oder Sie einladen, eben die Podcasts auf der FAZ-Seite, auf FAZ.net noch zu hören. Da gibt es einige zur Hirnforschung und auch viele andere. Vielleicht finden Sie da noch etwas Interessantes. Ihnen jetzt allen einen schönen Abend und kommen Sie dann gut nach Hause.
Dankeschön.